Ja, liebe Geschwister, Strategie ist etwas, was man üben kann, damit etwas gut gelingt. Ich habe eine schlechte Strategie begonnen. Und zwar habe ich vor den Ostertagen, jetzt vor den Passionstagen, mit dem Judasbrief begonnen und dann eben unterbrochen mit den Passionsgedanken in der Predigt, mit dem Auferstehungsfest. Und möchte jetzt an Judas wieder anknüpfen. Aber ich weiß, das ist ähnlich wie beim Lernvers. Es ist schwierig, da vielleicht wieder einen Faden anzuknüpfen. Nichtsdestotrotz möchte ich heute Morgen weitermachen bei Judas, aber weil es jetzt doch eine längere Pause war, nochmal hinführend ein paar Worte zu den Sachen sagen, die wir in diesem kleinen Brief, in den Kapitel 1, es hat nur ein Kapitel, in den Versen 1 und 2 schon ausführlicher behandelt haben, möchte dann allerdings in den Vers 3 weitergehen. Wir haben im Auftakt damals betrachtet, dass der Judasbrief ein Brief ist, der uns meines Erachtens heute in den Entwicklungen dieser Tage und dieser Zeit viel zu sagen hat und sehr wichtig ist. Die Bibel spricht im Grundgefüge ihrer Aussagen ja davon, dass der Herr Jesus Christus wiederkommt, aber dass die Zeit, bis er wiederkommt, immer schwieriger wird. Gut, man kann es als Endzeit bezeichnen, aber Endzeit beginnt eben nicht erst seit ein paar Jahren. Endzeit, in der leben wir schon seit 2000 Jahren. Die Endzeit hat begonnen mit dem, dass der Jesus Christus sich auf den Thron gesetzt hat und jetzt steht seiner Wiederkunft in diesem Sinne im Großen nichts mehr im Wege. Nachdem Gott, so heißt im Hebräerbrief, vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise zu den Vätern durch die Propheten geredet hat, hat er in diesen letzten Tagen, die letzten Tage, das heißt jetzt nicht gestern und vorgestern, sondern in diesen jetzt anbrechenden letzten Tagen, bevor er wiederkommt, zu uns geredet, und jetzt steht in den meisten Bibelübersetzungen durch den Sohn, das ist vom Griechischen nicht richtig. Der Sohn ist kein Sprachrohr, kein Megafon, durch den der lebendige Gott, der Vater, spricht, sondern hat geredet im Sohn. Und das ist schon im Hebräerbrief eine große Aussage, weil das macht deutlich, Jesus Christus ist Gott. Und das letzte Reden hat begonnen im Sohn, deshalb brauchen wir keine Neuoffenbarungen mehr. Wir brauchen nicht irgendwelche neuen Erkenntnisse, sondern so wie im Alten Testament vielfach und auf vielerlei Weise geredet worden ist, durch Träume, durch Propheten und anderes, haben wir jetzt durch den Sohn das uns gegeben, oder im Sohn uns gegebene Wort Gottes. Am Anfang, Johannesevangelium, war das Wort. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und dieses Wort haben wir auch in der Heiligen Schrift der Bibel. Das ist das Reden Gottes zu uns auch in dieser Zeit. Und wir sind im Judasbrief aufgerufen, Acht zu haben, dass wir dieses Wort bewahren. Nicht nur im Judasbrief. Im Grunde machen uns viele Briefe des Neuen Testaments das deutlich. Schon im Alten Testament wird es deutlich, das Wort Gottes festzuhalten, nicht loszulassen. Die Frage ist oft, wie kommen wir durch die Endzeit? Wir leben in der Endzeit, gehen auf die Letztzeit zu, also auf das, was die Bibel mit diesen Wehen vergleicht, die in kürzeren Abständen immer heftiger kommen, und wir nehmen das wahr. Vielleicht haben wir jetzt eine kleine Durchatempause. Es ist ein bisschen ruhiger geworden, nicht in der Ukraine, das bewegt uns natürlich auch. Aber es kann und es wird durchaus kommen, dass es wieder anfängt, mit einer neuen Wehe heftiger in diesem Weltgeschehen sich zu gebärden. Und dann ist die Frage für uns alle, wie kommen wir durch? Ich denke, die Frage stellt sich. Wenn diese Nöte, Sorgen, Probleme, die Bibel spricht ja von vielfältigen Dingen, Erdbeben, Seuchen, Hungersnöte, Katastrophen, Kriege, Kriegsgeschrei, all das ist in diesen Wehen enthalten. Wie kommt die Gemeinde durch? Und Geschwister, ich bin überzeugt, wir müssen uns Endzeit, Letztzeit festmachen. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Und es werden Erschütterungen sein, auch im Geistlichen. Und wer da kein Fundament hat, wer da nicht einen guten Boden, auch im geistlichen Sinn, unter den Füßen hat, wird es nicht schaffen. Und das lesen wir eben nicht nur bei Judas, wir hören gleich hinein, sondern wir lesen das auch in den anderen Briefen. Petrus, Paulus, Johannes auch. Wie kommen wir durch? Wir kommen durch. Die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwältigen. Aber wir haben in dem Sinn einen Auftrag, dass wir wissen, was müssen wir tun, damit die Pforten der Hölle, wenn diese dämonische Macht mehr und mehr losgelassen wird, wie es auch die Offenbarung einmal schreibt. Ja, der Abgrund tut sich auf und das sehen wir schon. Vielleicht ist schon Spalt auf, aber was in diesem Spalt der Öffnung des Abgrunds geschieht, es ist zum Grausen. Ob es der Genderwahn ist, andere Dinge sind, all das ist schon. Die Hölle ist losgelassen. Und das wird mehr werden. Wie kommen wir durch, wenn die Gemeinde nicht überwältigt werden soll, muss sie, oder wenn ein Christ nicht überwältigt werden soll, muss er, der Christ, ich könnte es jetzt auch gendern, mache ich nicht, sind beide drin enthalten, Geschlechter, die anderen lassen wir außen vor, dann muss der Christ wissen, wie können wir leben? Wie sollen wir leben? Da beginnt der Judas in seinem Brief, und das haben wir schon ausführlicher gehabt, mit dem, dass er zuerst nicht die Negativdinge aufführt, sondern in kurzer, prägnanter Art und Weise uns auf ein Fundament stellt, das unerschütterlich ist. Das ist die Basis. Alle weltlichen Fundamente, die die Menschen anbieten, die wollen ja auch Sicherheiten vermitteln. Ich möchte das auch stehen lassen, die menschlichen Versuche, Heilsträger zu sein, Heilsbringer zu sein, Sicherheiten zu vermitteln. Aber ich sage es mal mit einem anderen Satz, da wo der Mensch versucht hat, ein Paradies des Heils zu schaffen, da ist oft zur Hölle geworden. Und diese menschengemachten Fundamente, sie taugen letztlich, sagt die Bibel, nicht. Wir können es auf die einzelnen Bereiche gut aufgliedern. Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ich kann es nur ganz kurz anreißen. Wenn die Bibel von Katastrophen spricht, zum Beispiel Erdbeben, können wir unsere Häuser erdbebensicherer machen. Aber ob es letztlich nicht zusammenfällt, das haben wir keine Garantie. Das ist kein Fundament, das trägt und hält. Der Arzt wird auch durch die nächste Seuche, die kommen wird, unser Leben nicht bis 500 Jahre erhalten können. Es kann sein, er kann dir kurzfristig helfen, auch Linderung schenken. Aber wer meint, der Arzt ist meine Lebensversicherung, der bringt mich durch bis ins hohe Alter, bis ich dann mit 140 vom Stängele fall, kerngesund und pudelwohl, der täuscht sich. Das Geld ist keine Sicherheit. Wer jetzt das Bankkonto voll hat, das kann sein, da freut er sich, darf er auch, wenn er es im Sinne Gottes verwaltet. Aber letztlich gibt das Geld keine Sicherheit. Die Inflation steigt und steigt. Und was nächstes Jahr ist, weiß ich nicht. Wir können auch in Gold anlegen, wir können in Silber anlegen, wir können in anderen Edelmetallen anlegen, das kann man versuchen. Aber auch letztlich ist das nur eine irdische Krücke. Man kann es versuchen. In einer guten Abwägung dürfen wir sogar ein Stück weit Versicherungen tätigen. Aber wir müssen realistisch sehen, dass wir die Grenzen akzeptieren und dass das nicht unser Heilsgebilde ist. Es gibt nur ein Heilsfundament, das uns durch die Zeiten hindurch rettet, in die Ewigkeit hinein eine Garantie gibt. Und das ist allein und einzig der Herr Jesus Christus. Ohne ihn kein Heil. Ohne ihn keine Hoffnung, ohne ihn keine Perspektive auf Dauer. So stellt uns Judas in diesem Brief am Anfang auf dieses Fundament. Ich, ich glaube, die Predigt ist aufgenommen, im Internet zu finden und auf YouTube. Da kann man sie gerne nochmal anhören. Das ist Vers 1 und 2. Ich lese diese beiden Verse, aber wir wollen dann auch in Vers 3 übergehen. Er sagt, Judas, ein Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus, an die Berufenen, die durch Gott den Vater geliebt oder geheiligt, hier in der Übersetzung nach Schlachter, und in Jesus Christus bewahrt sind. Barmherzigkeit, Friede und Liebe widerfahre euch mehr und mehr. Judas, er sieht sich als einer, der zu Jesus Christus gehört, als einen, der von Jesus Christus versorgt wird, beauftragt wird. Das steckt in diesem Begriff drin, Knecht oder Sklave. Und ein Bruder des Jakobus, das ist die irdische Verwandtschaft. Aber jetzt stellt er dar, wie die Gemeinde sich sehen darf. An die Berufenen, an die, die den Ruf Gottes gehört haben. An die, die sich haben rufen lassen vom Herrn durch sein Wort. Und diese Berufenen, die dürfen wissen, sie sind geliebt, geheiligt und in Christus bewahrt. Und auf diese Bewahrung kommt es mir jetzt zentral an, weil dieser Judasbrief, er spricht ja von den Erschütterungen, im Besonderen durch die Irrlehrer und Irrlehren. Es gibt verschiedenste. Aber hier Judas, er geht, und da komme ich in Vers 3 dann drauf, geht es zentral um die falschen Christus, die falschen Propheten, das falsche Evangelium, das eine immense Gefahr darstellt für die Gemeinde Jesu. Und diese Bewahrung, die möchte er uns vor Augen führen. Wir sind in Jesus Christus bewahrt. Das heißt, wenn wir bei diesem Jesus Christus bleiben, bei dir, Jesu, will ich bleiben. Ich hoffe, das ist unser aller Wunsch. Dann kommen wir durch. Aber wenn wir zu einem falschen Christus, zu falschen Propheten, zu falschen Evangelien abdriften, dann ist die Bewahrung nicht gewährleistet. Und diese Bewahrung, sie rahmt im Grunde dieses Judasbrieflein. Das ist ein kleiner Brief nur, aber zentral. Wir haben es in Vers 1 gehört, in Christus bewahrt. Und jetzt in Vers 24, 25 heißt es, dem aber, und dieses dem aber, da können wir uns vorstellen und wir wissen es, wer das ist, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen. Dem alleinweisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Also hier haben wir die Rahmung. Wie können wir in dem, was als Bild innerhalb dieses Rahmens gezeichnet wird, bewahrt bleiben? Und der Rahmen macht deutlich, allein in ihm, in Christus und in seinem Wort. Ich finde schön, wie der Herr heute uns ins Johannesevangelium geführt hat, in der Hinführung mit diesem Zentralen. Die Finsternis hat es nicht begriffen oder ergriffen, dieses Wort. Aber wir sollen es begreifen und ergreifen. Das kann beides übersetzt werden. Nun, der Übergang jetzt zu Vers 3 bringt einen wunderbaren Aspekt zum Tragen, der mit zum Fundament gehört. In Vers 1 haben wir ja gehört, das ist jetzt die Schlachter eine Ausnahme, aber wenn wir jetzt Elberfelder oder so lesen würden, da heißt es, die durch Gott den Vater geliebt sind. Geheiligt können wir auch nehmen, manche Textzeugen haben auch geheiligt, aber wir hören auch in Vers 2, Barmherzigkeit, Friede und Liebe widerfahre euch mehr und mehr. Und Judas spricht jetzt die an, die gerüttelt und geschüttelt werden durch diese Irrtümer und Irrlehren als Geliebte. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, wenn er jetzt Auftakt macht. Geliebte ist mir ein großes Anliegen, sagt er. Das bringt er auch im weiteren Verlauf. Vers 17, ihr aber Geliebte. Vers 20, ihr aber Geliebte. Vers 21, bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes. Also wir merken, Er stellt die, die angefochten, angegriffen sind, in die ganze Ebene der Liebe Gottes. Und worin hat sich die Liebe Gottes zentral gezeigt? So. Hat mit der Basis wieder zu tun. Denn also oder auf diese Art und Weise kann man übersetzen, oder also heißt auch nicht nur auf diese Art und Weise, denn so sehr, ich glaube Luther hat es übersetzt mit so sehr, gell? So sehr hat Gott die Welt geliebt, oder auf diese Art und Weise, ist beides möglich, hat Gott die Welt geliebt. Auf diese Art und Weise, wir haben es noch stehen vom Karfreitagsgottesdienst. Wer Jesum am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stunde, kam auch in den anderen Liedern zum Tragen. Und das ist die Basis, in der sich die Liebe begründet, weil die Liebe Jesu zeigt sich in der Hingabe am Kreuz für dich und für mich. So sehr hat er dich und mich geliebt, auf diese Art und Weise. Und so werden wir auch im Auftakt eben von Judas auf ein Fundament gestellt, dass wir uns eben hier begründet wissen. Die, die Judas dann anschreibt oder anmahnt, Vers 4, da kommen wir irgendwann noch drauf, es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und den Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus verleugnen. Die arbeiten nicht aus Liebe. Die können einen Anstrich der Liebe haben. Aber letztlich sind sie wie diese Menschen, die auch in anderen Textpassagen der Briefe des Neuen Testaments uns vorgeführt werden. Sie sind selbstliebend, selbstherrlich. Sie wollen die Schafe nur ausbeuten. Ihnen geht es um das Fleisch der Schafe, um die Wolle der Schafe, aber letztlich nicht um die Schafe selber. Das allein ist der gute Hirte, dem es um die Schafe an sich geht. Nun hören wir den Vers 3. Da heißt es, Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist. Das ist ein sehr wichtiger und zentraler Vers. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle nochmals beten. Jesus Christus, und du möchtest uns doch jetzt auch diesen Vers eröffnen. Schenke du durch deinen guten Heiligen Geist das rechte Reden, das rechte Verstehen, aber vor allem auch das rechte Handeln. Danke, dass du uns durch deinen Geist tüchtig machen willst, deinem Wort gehorsam zu sein. Und so segne du uns im Reden, Hören und Handeln. Amen. Nun, Geliebte, sagt Judas, es ist mir ein großes Anliegen. Es ist nicht nur ein Bagatellanliegen. Und wie gesagt, dieser Brief gilt uns heute, gerade so wie damals. Heute möchte ich fast sagen, sogar noch mehr. Weil das, was Judas lokal wahrnimmt, dass schon falsche Propheten, falsche Lehrer da sind, die im Grunde eine Gefahr darstellen für die echten Christen, für die Gemeinde Jesu, dass diese heute natürlich global und viel ja imposanter sich gebärden möchten. Es ist ihm ein großes Anliegen. Warum? Weil es nicht um Bagatellfragen geht. Hier sind wir nicht an Stückwerkserkenntnisfragen, die das Heil nicht betreffen. Wisst ihr, da kann die Gemeinde Jesu, und das sagen wir immer wieder, sich auch anderer Meinungen sein, und wir haben dennoch die Gemeinschaft miteinander. Wir sind Brüder und Schwestern im Herrn, wenn es um Stückwerksfragen geht. Aber hier, was Judas anbringt, hier geht es um die Heilsfrage. Und die Heilsfrage ist eben eine Frage um das Heil. Ich kann hier eben dieser Gefahr nicht entrinnen, wenn ich mich mit Irrlehren infizieren lasse. Wenn ich mich im Grunde den Irrlehrern hingebe, dem falschen Evangelium, den falschen Propheten und den falschen Christussen. Die Bibel warnt sehr deutlich. Und es werden nicht wenige sein, es werden viele sein. Der Gipfel wird ja sein, im falschen Evangelium, durch den falschen Propheten und dem falschen Antichristen, der im Grunde auftreten wird. Der Jesus, er ermutigt durch Judas, dass wir in ihm das Einzige sehen und dass wir in ihm uns gänzlich gründen. Dann haben wir im Grunde Halt. Ein großes Anliegen, eben weil das keine Bagatelle ist. Und er schreibt von dem gemeinsamen Heil. Er schreibt nicht von irgendeinem Heil, von verschiedenen Heilaspekten, sondern er sagt, wir haben miteinander ein gemeinsames Heil und das ist Jesus Christus. Auch da merken wir schon, wie manchmal auch in unseren Frommen, ich komme ja ein Stück weit sehr geprägt aus dem pietistischen Bereich, hatte vorher natürlich auch mein Freikirchlichen, aber dann im pietistischen Bereich meine Tätigkeit, aber da sehen wir, wie manches Mal schon Heilsfragen verschoben sind und wir merken es kaum mehr. Ich sage nur ein Beispiel, ich weiß, das ist jetzt vielleicht wieder herausfordernd und vielleicht eine olle Kamelle, aber es gibt überall auch mal eine Fehlerkennung, Fehlwahrnehmung, aber meine Frau und ich, wir waren an einem Ort und wir haben manche Dinge gehabt, jetzt durch Gemeindeerfahrung, die nicht gut war, wo wir dann in Seelsorgerliches begleiten wollten, einfach die Gemeindensituation, vor vielen Jahrzehnten war das, aufzuarbeiten. Und meine Frau ist in die Seelsorge gegangen und der Bruder, der dort in der Seelsorge war, der hat gar nicht gefragt, was wir da wollen, sondern, wenn ich es jetzt noch recht zitieren kann, hat er sich gefragt, kommt ein Mensch in den Himmel, wenn er Gott ein Gräuel ist? Was muss man da antworten? Nein, wenn ich Gott ein Gräuel bin, komme ich nicht in den Himmel. Frau, du bist Gott ein Gräuel, du hast Hosen an. Blödes Beispiel, aber es ist ein Beispiel, das echt war. Woran, einfach zur Sensibilisierung, woran hängt jetzt das Heil? An der Hose. Woran hängt das Heil manchmal? Am Schlagzeug? Merkt ihr, das sind ja Fragen. Schlagzeug in der Gemeinde auf keinen Fall. Wenn das ist, dann seid ihr des Heils verlustig. Jetzt mache ich mein Heil an einem Musikinstrument fest, an der Hose, an der Kleiderordnung. Wir dürfen uns Ordnungen geben, um das geht es nicht. Wir brauchen Ordnung. Gott ist ein Gott der Ordnung. Aber die Ordnung ist nicht das Heil. Wenn ich dann das Heil in der Ordnung sehe, dann habe ich Christus aus dem Zentrum genommen und ich habe das Heil in ihm, wohlgemerkt, jetzt verloren, weil er nicht mehr mein Heilsgegenstand ist. Jetzt mache ich irgendeine äußere Sache zu meinem Heil. Ob der Mensch endgültig verloren ist, ist eine andere Frage, aber ich habe Christus nicht mehr in der Mitte. Christus ruft zurück. Das gemeinsame Heil, worin begründet sich das? Die Antwort ist jetzt klar, in Christus. Ein Herr, wie geht's weiter? Ein Glaube, eine Taufe. Und das sind jetzt nicht Begriffe und Ausführungen, wie wir das machen. Ob jetzt bestimmte Art und Weise, wie es gemacht wird, dargestellt wird. Sondern hier geht es um das, was in diesen Begriffen wieder als Basis steckt. Ein Herr, das muss der eine Jesus Christus sein, wie ihn uns die Schrift offenbart, weil die Schrift zeugt von mir, sowohl im Alten wie im Neuen Testament. Was macht der Herr Jesus mit den Emmaus-Jüngern? Er erklärt ihnen die Schrift, das Neue Testament gab es noch nicht. Sonst das ganze Alte Testament, das von Christus spricht, das ist der rote Faden. Also, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, es geht um dieses Heil in ihm, so wie er in der Schrift geoffenbart ist. Drum kann Paulus mal sagen, wir sollen nicht über das hinausgehen, was geschrieben steht. Merkt ihr, es geht in die gleiche Richtung. Heute, wir haben ganz neue Erkenntnisse. 2000 Jahre hat die Christenheit nichts davon gewusst. Aber jetzt ist es draußen. Jetzt, das ist die neue Paulus-Initiative, das ist die neue Erkenntnis. So müssen wir evangelisieren, so müssen wir missionieren. Wenn wir es so nicht machen, das ist ganz neu entdeckt worden durch irgendwelche Umfragen, durch irgendwelche Propheten, die eine Eingabe bekommen haben. Oft sage ich, das, was neu ist, können wir getrost wegtun. Es gibt, hat ein Theologe mal gesagt, nichts Neues, außer dem, was falsch ist. Wir sollen das Alte immer wieder neu sagen. Das muss uns gelingen. Damit wir das Alte, manchmal auch träge, tröge Evangelium, wir haben so oft gehört. Manchmal ist es uns ja schon ein Stück langweilig vielleicht, das ist tragisch. Ah, jetzt kommt er schon wieder vom Kreuz, jetzt kommt er schon wieder von dem. Aber dieses alte Evangelium, das altraue Kreuz, das Kreuz ist nicht das Holzdings, altraue Kreuz ist das, was damals geschehen ist, immer wieder neu zu sagen, damit wir es im Herzen wieder neu ergreifen und ergriffene sind von diesem. Dieses gemeinsame Heil will er vermitteln. Und das ist im Wort zu hören. Und deshalb sagt er, ich schreibe euch mit der Ermahnung. Und ich denke, hier ist die Übersetzung richtig. Aber ich habe schon oft gesagt, wenn hier im Übersetzungstext Ermahnung steht oder auch an anderer Stelle Ermutigung, muss beides gehört werden, weil das griechische Wort steht für beides. Die Griechen haben nur ein Wort, das kann Ermahnung oder Ermutigung übersetzt werden. Jetzt muss der Übersetzer, wenn dieses Wort vorkommt, überlegen, schreibe ich ermahnen oder ermutigen. Und ich glaube hier natürlich Ermahnung, wir hören da immer den erhobenen Zeigefinger, passt auf, den können wir hier schon im Vordergrund sehen. Dass Judas sagt, passt auf, ihr Lieben, Geliebte, nicht drohend, sondern aus der Liebe motiviert, passt auf, ihr Geliebten, dass er dieses Heil nicht im Grunde, dieses Heilsfundament verlasst und auf dem brüchigen Boden euch wieder verlasst. Aber kann auch ermutigen dazu, hey, Junge, hey, naja, so kann man zu den Jungen sprechen, hey, du Mensch, hey, du Christ, halte fest, das lohnt sich, das ist die Ermutigung, ja, an diesem, bei dir, Jesu, will ich bleiben, stets bei deinem Kreuz. Merkt ihr, wieder dieses Zentrum des gemeinsamen Heils stehen, weil das ist angegriffen, angefochten. Ihr sollt für den Glauben kämpfen, sagt Judas hier. Also der Kampf ist uns hier verheißen. Das ist nicht der Spaziergang. Das ist alles selbstverständlich, das ist so gut. Und da sind wir im Grunde auf einer schönen, geraden Bahn, sondern wir sind umkämpft. Nochmals, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Und Christen sind im Glauben angegriffene und angefochtene Menschen. Und die Angriffe und Anfechtungen können auch eben durch die falschen Apostel, durch die falschen Christusse, durch das falsche Evangelium kommen. Wie viele haben sich da schon erschüttern lassen, weil sie nicht im Heilstand in dem Sinn gestanden haben, dass sie sich gänzlich im Wort Gottes begründet haben. Das ist wesentlich, Geschwister. Dass wir unser Wort Gottes kennen. Der eine Lernvers, bitte verzeiht mir, wenn ich ein bisschen direkter bin, aber ich bescheinige es mir auch. Was würde man für Schulnote geben, wenn die Abfrage so ausgeht, wie sie jetzt war, wenn ein Vokabeltest war? Was steht in deinem Testergebnis vom Vokabeltest? Mangelhaft. Schaut aber mit so einem Zeugnis, das macht dem Herrn keine Ehre und uns auch nicht, aber uns gefährdet es auch. Wenn wir nicht uns im Wort Gottes begründet wissen, dann besteht die Gefahr, den falschen Dingen auf dem Leim zu gehen. Meine Schafe kennen oder hören meine Stimme und ich kenne sie Das Kennen der Stimme Jesu hat mit seinen Schafen zu tun. Meine Schafe, die falschen Hirten kommen, die sind da. Wenn wir dieser Stimme Folge leisten, wird es gefährlich für uns. Aber meine Schafe kennen meine Stimme. Wie kenne ich sie denn? Nur im Wort Gottes lerne ich die Stimme Jesu kennen. Die Schrift spricht von mir, sie zeugt von mir und der Herr spricht selber in dieser Schrift. Deshalb sind Christen immer wieder, wenn sie in Sicherheit sich stehend als Fundament auch wissen wollen, auf die Schrift berufen. Nein, heißt das heute, ist nicht so wichtig. Bitte, ich sage nichts gegen Lobpreis, aber vielen, das ist in Umfragen bestätigt, Generation Lobpreis, sind Lieder wichtiger wie die Bibellese. Es gibt schöne Lieder, ich singe sie auch gern, ich höre sie gern. Aber die Lieder ersetzen nicht das Wort Gottes, auch wenn sie Wort Gottes enthalten. Lieder können fehlerhaft sein. Und die Lieder ersetzen nicht das Gehörte im Beschäftigen und Verinnerlichen des Wortes Gottes. Sie ersetzen es nicht. Wir sollen für den gemeinsamen Heilsglauben kämpfen. Und der Kampf ist nichts Einfaches. Das war vielleicht, die Jüngeren wissen es nicht mehr, aber bei uns damals in der Schulzeit, Ältere wissen es noch, da kam auch manchmal das Militär in den Unterricht und hat Werbung fürs Militär gemacht. Ist jetzt heute nicht mehr erlaubt, glaube sogar, ist verboten. Also ist nicht mehr möglich. Draußen auf der Straße, ja, sieht man manchmal einen Informationsstand der Bundeswehr, aber in der Schule nicht mehr. Aber ich erinnere mich noch, als sie in die Schule kamen, was haben die geschwärmt vom Bund? Ah, du wirst eine tolle Kameradschaft haben, du wirst Länder dieser Welt bereisen, du wirst im Grunde gute Grundausbildung bekommen, fit sein, Sport machen und. Und dann denke ich, das ist eine falsche Werbung gewesen. Das stimmt womöglich alles, was sie gesagt haben, aber es ist nicht so sehr, was sie gesagt haben, sondern was sie nicht gesagt haben. Dass morgens um 4 aufstehen musst, wenn da so ein Feldwebel da dich anbrüllt, dass der Spind schön sauber glatt gemacht sein muss und dann darfst du im Schlamm und Dreck rumroben bei Wind und Wetter und wenn du in ein anderes Land kommst, dass da auch mal Kugeln um die Ohren fliegen können. Wisst ihr, das ist der Kampf. Und der geistliche Kampf, wie viele evangelisieren, missionieren, sagen, komm zu Jesus, ist toll, die Gemeinschaft ist super. Ja, du wirst ein tolles Leben haben, der Herr ist dein Sorgenlöser und sonst was. Super. Ja, Amen. Aber wie sieht es mit den anderen Dingen aus? Wer mir nachfolgen will, nehme das Kreuz auf sich und folge mir nach. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächten der Bosheit, mit unsichtbaren Mächten. Und die sind real. Die sind nicht hypothetisch und unser Kampf geschieht nicht, was für Helden wir vielleicht wären, wenn wir abends im Bett liegen und vorstellen, ha, wenn das und so, da wäre ich ein Haudegen im geistlichen Bereich. Sondern unser Kampf beginnt morgens mit dem Aufstehen, gehe ich in Gottesdienst oder nicht. Unser Kampf geht weiter, wie gehe ich mit dieser oder jener Situation um. Und unser Kampf geht auch in die Ebene, kämpfe ich im Grunde in dem Sinn, dass ich mich an diesem Wort festmache und festhalte. Philadelphia-Gemeinde bekommt den Satz gesagt, siehe, du hast eine kleine Kraft, aber du hast mein Wort bewahrt. Das ist die Gemeinde, der der Sieg verheißen ist. Nicht die Megakraft, ja, guck mal, wir sind stark, wir sind's, sondern eine kleine Kraft, wir wissen um unsere Schwachheit, weißt du, weiß ich. Aber wir haben das Wort bewahrt. Das ist der geistliche Kampf. Dass den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist, da kommt nichts Neues hinzu. Das reicht. Ich brauche keine weiteren Offenbarungen, Prophetien, Neues. Ein für alle Mal überliefert. Wir haben es jetzt. Wisst ihr, und dann, ich kann da nur ein paar Beispiele noch setzen. Ich habe jetzt die Tage wieder einen Bericht gelesen, da friert es mich. Ja? Wer Jesum am Kreuz im Glauben erblickt, wird heil zur selbigen Stund, heißt es da. Wo habe ich das abgespeichert? Ich schaue mal schnell, ob ich es auf die Schnelle finde. Wenn nicht, ist egal. Dann kann ich auch nur dem Sinn gemäß zitieren. Nee, finde ich jetzt nicht, aber ist egal, wo die Kreuzesseite des Herrn Jesus nicht mehr wahrgenommen wird. Gott ist kein Gott, der seinen Sohn ins Messer laufen lässt. Jesus musste nicht wegen unserer Sünde sterben, basta. So, das ist ein anderer Gott, das ist nicht der Gott der Bibel. Aber das wird in Kirchen von Theologen, von Pastoren verkündet immer mehr. Gott ist die Liebe, der lässt doch seinen Sohn nicht ans Kreuz gehen. Das waren die bösen Menschen, die ihn ans Kreuz genagelt haben. Aber Gott ist die Liebe, das ist kein Sühneort. Sühneort, das ist ein gotteslästerliches Bild, sagen die. Merkt ihr was? Ist ein anderer Jesus. Für wen? Wir haben es in den Liedern gesungen, ist Jesus ans Kreuz gegangen. Für mich gingst du nach Golgatha, für mich hast du das Kreuz getragen und die Schuld auf dich genommen. Und die anderen sagen, Jesus ist im Grab verrottet, der ist vermodert und verwest wie jeder andere Mensch. Wir sagen, der ist auferstanden. Aber denen wird zugehorcht. Sind das Gläubige? Sie geben sich so einen Schein der Gottseligkeit, aber die Kraft verleugnen sie. Die Jungfrauengeburt, ist ein Mensch gewesen wie jeder andere auch. Maria wurde von einem römischen Soldaten vergewaltigt oder Josef konnte sich nicht keusch zurückhalten. Sagen Theologen. Und die Presse greift es natürlich auf. Geschwister, das sind Leute, wo dann auch Evangelikale, Konservative hinpilgern inzwischen. Wenn einer, ich nenne nur eins, ich weiß, ich mache mich, aber das sagt er öffentlich, ja, dann kann ich es auch öffentlich sagen, aber wie viele pilgern nach Augsburg ins Gebethaus von Johannes Hartl? Das ist eine sympathische Persönlichkeit, gar keine Frage. Aber er vertritt knallhart die katholische Lehre und die Eucharistie, nicht die Marienfrömmigkeit, aber die Eucharistie. Und was habe ich in der Eucharistie? Ein Brotgott. Vor dieser Scheibe Brot, die verwandelt worden ist, die jetzt Christus ist, wird niedergebeugt und angebetet. Ist das Jesus der Bibel? Ist das das Verständnis des Mahles? Wisst ihr, und so sagt der Judas, kämpfe für den ein für alle Mal überlieferten Glauben, nicht das, was die Lehre der Kirche ist oder der Kirchen, der Theologen. Die logen schon immer. Der erste Theologe war der Teufel. Sollte Gott gesagt haben. Im zweiten Johannesbrief sind harte Worte heute, ich weiß es. Aber wie kommen wir durch die Endzeit? Die wird noch härter. Bedenkt bitte das. So steht im zweiten Johannesbrief auch bloß ein Kapitel, ja, im Vers 9. Jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Und wer in der Lehre Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Also wer abweicht von dem biblisch offenbarten Jesus Christus, wer sagt, die Jungfrauengeburt, die gab es nicht, die Auferstehung gab es nicht, der Sühnetod am Kreuz ist eine falsche Interpretation, der hat Gott nicht, der kann sich Christ nennen, ist aber kein Christ. Und wir sind so höflich, dass wir selbst einer Pfarrerin flattieren, das habe ich selber erlebt, wir nicht jetzt hier, aber habe ich erlebt in der Gemeinschaft, ja, die von der Kanzel gesagt hat, der Sündenfall war der absolute Glücksfall für den Menschen, weil sich der Mensch von Gott emanzipiert hat. Wisst ihr, und da, oh, da sitzen sie drin und denken, ach wunderbar, die Pfarrerin, die ist ja so gut. Das ist keine Pfarrerin, das ist eine Irrlehrerin, die nicht auf die Kanzel gehört, gehört überhaupt nicht hin. Wir müssen es so klar sagen. Dann höre ich von einer anderen großen Gemeinde, die wir auch wahrscheinlich als ganz toll bezeichnen würden, ich sage jetzt keinen Namen, aber wo der Pastor sagt, ach Gott hat uns so viele Male im Leben enttäuscht. Gott enttäuscht immer wieder. Und jetzt zur Gesundung müssen wir anfangen zu lernen, wir müssen Gott vergeben. Merkt ihr was? Gott enttäuscht uns und ich muss anfangen, Gott zu vergeben, nicht mehr Gott mir, sondern ich ihm, er ist der Böse. Da sitzen die Leute unreflektiert und sagen, super Pastor, super Gemeinde, da läuft alles, Musik toll, alles gut. Was sagt Johannes? Jeder, der nicht die Lehre hat, die die Bibel vermittelt, und das vermittelt die Bibel an keiner Stelle, was hier gesagt wird, weder von der Pfarrerin noch von dem Pastor, der hat Gott nicht. Der hat einen Anschein der Gottseligkeit, aber nicht den lebendigen Gott. 2. Thessalonicher 3, Vers 6. Wahrscheinlich, jetzt muss ich aber schnell machen, wahrscheinlich ist der Flo schneller wie ich. 2. Thessalonicher 3, 6, naja, komm, dann lesen wir, da steht schon. Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch von jedem Bruder zurückzieht, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, die er von uns empfangen hat. Das gemeinsame Heil von uns empfangen, den Aposteln, die Lehre der Apostel und Propheten. Und wer das nicht bringt, heißt es zurückziehen, nicht noch in die Verkündigung, sondern ach, der Rest ist ja super und gut. Merkt ihr was? Was heute auch läuft in vielen Bereichen, ich weiß, es ist hart, was ich sage. Wir sind so harmoniebedürftig, ich ja auch. Aber kann ich um der Harmonie willen das Wort Gottes preisgeben? Sage ich, ja, diesen Vers, wir wollen bibeltreu sein, den klammere ich ein. Das kann es nicht sein. Kolosser 2,7, komm Flo, mach du, bevor ich es davon habe, bist du schon wieder da. Kolosser 2, Vers 7. Wir sollen gewurzelt und aufgebaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, und seid darin überfließend mit Danksagung, so wie ihr gelehrt worden seid. Worin begründet sich die Lehre? Im Wort Gottes. So müssen wir gelehrt werden, nicht in eigenen Gedanken. Darum übrigens heißt es auch, dass prophetisches Reden geprüft werden muss. 1. Korinther 14, wer prophetisch redet, redet den Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Wo geschieht das heute? Ich kann prophetisch reden, weil ich das Wort Gottes verkündige. Erbauend, das Wort Gottes, ermahnend, das Wort Gottes, und tröstend, das Wort Gottes. Und wenn ich das ausrichte, rede ich prophetisch. Aber ich bin Mensch. Ich kann nicht sagen, in meiner Predigt und das, was ich jetzt sage, so spricht der Herr, ich sage euch dieses und jenes. Das sagt die Bibel uns. Und ich kann sagen, so spricht der Herr, wenn es die Bibel das sagt. Darum gilt es, die prophetische Rede zu prüfen. Und ihr habt einen Teil eure Bibeln dabei. Schön, wenn alle irgendwann die Bibel dabei haben. Und mitlesen und prüfen das, was ich hier sage. Weil hier bedarf es auch für den Prediger Korrektur, für den Verkündiger, weil ich nicht unfehlbar bin wie der Papst, der es auch nicht ist. Aber wir prüfen das, was hier verkündigt wird, woran? Und jetzt sehen wir wieder, wie wichtig der ein für alle Mal überlieferte Glaube, wie wichtig das Wort Gottes ist. Nur an dem, nicht an meinen Empfindungen, kann ich es prüfen. Meine Empfindung ist manchmal, ja, das kann man so nicht sagen, ja, das ist so. Aber ich muss es am Wort Gottes prüfen, und dann kann man manches so sagen und manches vielleicht auch falsch gesagt. Ich bin dankbar, ich sage es mal ganz bewusst, das war jetzt keine gravierende Irrlehre, aber ich weiß auch nicht mehr den Inhalt, aber vor Jahren war es ein lieber Bruder, der nach der Predigt zu mir da draußen im Foyer kam und sagt, du prüf nochmal, was du gesagt hast, ich glaube, das ist falsch. Irgendein Satz, vielleicht erinnert sich noch jemand, jetzt nicht an das Gespräch, das war zwischen uns, aber am nächsten Sonntag bin ich dann hier gestanden und habe gesagt, Leute, ihr lieben Geschwister, ich habe hier am letzten Sonntag was falsch gesagt, ich habe es geprüft, ich möchte das korrigieren. Und das ist das, was möglich ist, wenn wir uns im Wort gründen. Dann können wir das tun. Kolosser 2, 7 haben wir gelesen, gell? Lesen wir noch Philipper 1, Vers 27. Philipper 1, 27. Nun führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist, einmütig miteinander, kämpft für den Glauben des Evangeliums. Auch das hat mit dem zu tun. Wir sollen feststehen, Fundament haben, einmütig miteinander in den Heilsfragen sein und kämpfen für den Glauben des Evangeliums. Aber da muss ich wissen, für was ich kämpfe, nicht für mein eingebildetes Evangelium. nicht für meine eingebildete Erkenntnis, nicht für meinen eingebildeten Christus, sondern den, wie es, oder das Evangelium, den Christus, wie es uns das Wort Gottes offenbart. Dann sind wir würdig des Evangeliums. Und so kommen wir durch, Geschwister. Gemeinde Jesu ist eine wortgebundene, bibelgebundene Gemeinde, weil das Wort und die Schrift eine Einheit bilden. Und der Herr Jesus ist das Wort. Er wird sich nie gegen die Schrift verhalten. Und die Schrift wird nie etwas aussagen, was Christus nicht ist, sondern sie zeugt von ihm. Wie kommen wir durch? Wir gingen an mit der Bewahrung. Und bewahrt bleiben wir durchs Wort, durch den Herrn und durch das Festhalten dieses Wortes, das wir in Händen haben dürfen. Darum sind die Hugenotten, darum sind die Hutterer, darum sind die Väter in dieser Ebene fürs Wort gestorben. Das Wort, sie sollen lassen stehen. Die haben für dieses Wort gekämpft und haben ihr Leben gelassen, weil die Kirche mit ihren Traditionen gesagt hat, das passt nicht. Und haben sie umgebracht. Merkt ihr was? Das ist der Kampf, in dem wir stehen. Bleiben wir hier oder lassen wir uns durch Meinung, durch Sympathien, Antipathien leiten? Der Herr möge uns in diesem sein Wort und durch sein Wort in Christus segnen und uns bewahren, und das tut er, dem, der euch zu bewahren vermag, wenn wir bei ihm bleiben. Bleiben wir bei ihm. Auch wenn die Welt was anders macht. Wir wollen in Christus verwurzelt sein. Amen.